Einen wunderschönen guten Abend. Lass uns zu Anfang aufstehen und ich bete noch. Danke, lieber Vater, dass du unser Fels bist und dass wir uns an dir festhalten dürfen und dass du uns festhältst und dass nichts uns trennen kann. Danke, Vater, dass egal welche Sache auf uns zukommt, wir uns bei dir geborgen fühlen dürfen und können. Danke, Vater, dass du uns hältst. Das ist eine so gute Zusage. Danke für diesen Fels, der du bist. Danke auch für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und darin wollen wir jetzt gleich drin lesen. Sprich du zu uns durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, wirke du in uns. Danke, Vater, dass wir die Psalmen haben, wo wir davon lernen und einfach lesen können und erforschen können und sehen können, wie groß und gewaltig du bist. Danke, Vater. Amen. Bevor ich jetzt in den Psalm 10 gleich einsteige, wollte ich nochmal Werbung machen. Ja? Ich liebe Werbung, weil Werbung ist nervig. Aber man prägt sich die ein. Irgendwann mal kennt man sie auswendig. Also, im Anfang schuf Gott. Werbung, nächste Woche geht's los. Nehmt euch alle frei, das wird grandios. Es wird legendär, wie auch immer. Es wird gut, kann ich euch jetzt schon versprechen, auch wenn ich nicht weiß, was er sagen wird. Ich weiß, es geht ums Wort Gottes und das wird gut. Ja, da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ab Montagabend um 19 Uhr bis Donnerstag wird es Bibeltage geben zu 1. Mose 1 bis 11. Gestern schrieb mich Matthias Rüther, der Redner, nochmal an und hat nochmal ein paar Sachen gefragt. Er dachte, würde nur bis Mittwoch gehen, sagte, nur mach mal bis Donnerstag. Sagte, okay, mache ich bis Donnerstag. Hat er auch nichts vorgehabt. Also, es ist alles im Laufen, er freut sich schon und ich will euch herzlich einladen. Ich will aber nicht nur euch einladen, sondern ich will, dass ihr auch andere einlädt. Dafür sind die Flyer da, liegen an verschiedenen Stellen aus. Nehmt sie mit, ladet weitere ein. Im Anfang schuf Gott. Die zweite Einladung, die folgt gleich direkt darauf. Ja, nächste Woche werden wir keine Bibelstunde haben, sondern da wird es ja diese Bibeltage geben. Aber darauf fangen wieder die Bibelstunden an, die ganz normalen. Und da werden wir nicht mehr wie heute in dem Psalm sein, sondern da werden wir auch in 1. Mose sein. Und dazu will ich auch ganz herzlich einladen. Wir sind gerade da uns am Vorbereiten auf diese Zeit. Eine Herausforderung ist das für uns. Wir haben drei Teams gebildet und die drei Teams werden das abwechselnd dann vortragen. Es wird, ich hoffe, es wird sehr abwechslungsreich, sehr lehrreich. Und dass ihr da in der Zeit auch etwas mitnehmen könnt, dass ihr gelehrt werdet aus der Bibel. Also, ab nächste Woche Bibeltage und darauf die Woche dann 1. Mose in den Bibelstunden für die nächsten 2-3 Jahre oder so. Also bis wir durch sind, vielleicht auch schneller, werden wir dann sehen. Okay, kommen wir nun zum Text heute. Wir haben heute den vorerst letzten Psalm, bis, glaube ich, in der Sommerpause werden wir weiter mit dem Psalm machen, ein bisschen. Aber heute wollen wir Psalm 10 lesen und letzte Woche, Johann, du warst das, ne? Nicht, Viktor war das. Ja, schon wieder vertauscht. Ja, letzte Woche hatte Viktor Bergmann den Psalm 9 gemacht und er hatte erzählt, dass das ein ganz, ganz spezieller Psalm ist. Und der Psalm 10 ist eigentlich der zweite Teil von Psalm 9. Also in einigen Übersetzungen, also nicht deutschen Übersetzungen, ich glaube die lateinische Übersetzung, da ist das ein Psalm. Also man kann das nicht ganz trennen. Thematisch ist das schon ein bisschen ein Bruch drin, aber man geht davon aus, dass es ursprünglich ein Psalm ist, weil so steht im Psalm 10 auch keine Überschrift, wer es geschrieben hat, weil das hat David geschrieben, wird ja auch in Psalm 9 erklärt. Also, der Psalm 10 ist eine Fortsetzung von Psalm 9, beziehungsweise diese zwei Psalme sind in zwei Teile geteilt. Und so ist auch diese Fortsetzung ein, und jetzt sage ich mein Sprichwort, ein Akrostichon. Ja? Ein Akrostichon ist eine Stilmittel, eine Literatur, eine Art zu schreiben, indem man, wenn man jetzt ein Wort nimmt, zum Beispiel Leben und das von oben nach unten schreibt und zu jedem Buchstaben etwas anderes schreibt. Ja? Oder LIP, kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Lippe, Kennzeichen von Lippe. LIP und dann sagt man Leben im Paradies. Ja? Das ist ein Akrostichon. Ja? Und so ist der Psalm hier auch. Das ist ein Akrostichon, das heißt, jeder Buchstabe, der Versanfang und dann für, also das ist das hebräische Alphabet, und dann für jeden Buchstaben oder das jeder Vers fängt dann mit einem anderen Buchstaben an. Und das ist jetzt der zweite Teil von Psalm 9 und also somit auch der zweite Teil des hebräischen Alphabets. Ich lese jetzt aus der Elberfelder. Man hat mir gesagt letztes Mal, da stimmten die Versangaben nicht überein. Wahrscheinlich, weil einigen Übersetzungen die Elberfelder Vers 1 nicht als Vers 1 sehen und andere nehmen es als Vers 1. Aber hier wird es nicht so sein. Ich lese Psalm 10 ab Vers 1. Warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Bedrängnis? In Hochmut verfolgt der Gottlose den Elenden. Sie werden erfasst von den Anschlägen, die jene ersonnen haben. Denn der Gottlose rühmt sich wegen des Begehrens seines Lebens, seiner Seele. Und der Habsüge lästert, er verachtet den Herrn. Der Gottlose denkt hochmütig, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Erfolgreich sind seine Wege alle Zeit. Hoch oben sind deine Gerichte, weit von ihm entfernt, alle seine Widersacher, er bläst sie an. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nicht wanken von Generation zu Generation in keinem Unglück sein. Voll Fluch ist sein Mund, voll Hinterlist und Bedrückung. Unter seiner Zunge ist Mühsal und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt der Höfe, in Verstecken bringt er den Unschuldigen um, seine Augen spähen den Armen nach. Er lauert im Versteck wie ein Löwe in seinem Dickicht. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden, indem er ihn in sein Netz zieht. Er zerschlägt, duckt sich nieder und die Arme fallen durch seine gewaltige Kräfte. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat mich, hat vergessen, hat verborgen sein Angesicht, ewig sieht er nicht. Steh auf, Herr. Gott, erhebe deine Hand, vergiss nicht die Elenden. Warum darf der Gottlose Gott verachten, sprechen in seinem Herzen, du wirst nicht nachforschen? Du hast es gesehen, denn du schaust auf Mühsal und Gramm, um es in deine Hand zu nehmen. Dir überlassen es die Arme, der Vaterlose, du bist ja Helfer. Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen. Ahne seine Gottlosigkeit, dass du nicht mehr findest, dass du sie nicht mehr findest. Der Herr ist König immer und ewig. Verschwunden sind die Nationen aus seinem Land. Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, Herr. Du festigst ihr Herz, lässt aufmerken dein Ohr, um Recht zu schaffen der Weise und dem Unterdrückten, dass künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschlägt. Als ich den Psalm gelesen habe, fand ich das sehr traurig. Also irgendwie, ich schlage das hier nochmal in der neuen Genfer auf, falls ich das mal, weil manchmal ist die Elberfelder doch ein bisschen kompliziert zu lesen. Und da werde ich jetzt nebenbei mal die neue Genfer aufschlagen hier. Als ich das erste Mal den Psalm gelesen habe, dachte ich, wow, ja, das ist so ein Psalm, es geht nur um Ungerechtigkeit und Groll und Böses. Was können wir davon lernen? Aber hier spricht David aus seiner Seele, aus seinem Herzen spricht er. Er schreibt das auf, was er gerade gefühlt hat. Und ich glaube, wir dürfen uns damit hineinversetzen und sagen, okay, David, was du gerade gefühlt hast, vielleicht geht es mir gerade ähnlich. Und so ist gleich die erste Frage, warum, Herr? Und das ist ja eine Frage, die wir immer wieder sehen. Warum? Ja, jetzt das Zugunglück in Süddeutschland, Bad Aiblingen, genau. Und dann gleich die Frage, warum? Jede Not wird immer gleich die Frage gestellt, warum? Wir wissen natürlich, eigentlich darf man die Frage nicht stellen. Aber wenn es dir passiert, dann stellst du dir natürlich die Frage, warum? Warum passiert das jetzt? Warum mache ich das jetzt gerade durch? Diese Frage ist nicht neu. Selbst David hat sie damals schon gestellt. Warum? Und er schreibt hier: Warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Bedrängnis? David sagt: Herr, du fühlst dich so weit weg an. Warum passiert mir das? Warum bist du so weit weg? Wir wissen, der Herr ist nicht weit weg, aber es fühlt sich so an, als ob er weit weg wäre. Aus so einer Lage schrieb David diesen Psalm. Vielleicht Unverständnis, vielleicht ein bisschen Wut. Wir lesen, dass der Gottlose immer Erfolg hatte und das nervt ihn, das reibt ihn auf und sagte: Warum ist das so? Ich lebe ein gerechtes Leben. Ich versuche, dir zu gefallen. Warum, Herr, verbirgst du dich? Warum ziehst du dich zurück? Ich glaube, diese Frage dürfen wir uns ab und zu stellen. Und wenn du vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachst in deinem Leben, vielleicht ist es Zeit, dass du mal so einen Psalm schreibst. Ja? Mal nicht mit den Anschlägen, wie das hier David macht, sondern vielleicht mal mit deinen Dingen, die du gerade durchmachst. Und einfach, dass du das mal aufschreibst, was dich gerade beschäftigt. Und dann aber, wir werden das am Ende des Kapitels lesen, dann diese Rettung oder diesen Zuflucht bei Gott zu finden, das ist dann immer was Gewaltiges, was wir in dem Psalm immer wieder lesen, wo David zum einen sehr anklagend wirkt, aber dann zum Ende ganz genau weiß, dass Gott da ist und dass er ihn nicht alleine lassen wird. Ich werde nicht jeden Vers behandeln, aber ich will so an ein paar Dinge kurz stehen bleiben. Wir lesen Vers 3. Denn der Gottlose rühmt sich wegen des Begehrens seiner Seele und der Habsüchtige lästert. Er verachtet den Herrn. Dieses Verachten den Herrn, das ist für mich etwas sehr Prägnantes. Den Herrn verachten, das macht man nicht einfach so, ja? Sondern das ist etwas Aktives, den Herrn zu verachten. Und ich denke, das ist das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Vielleicht durchlebst du gerade eine Krise. Das ist hart, das ist nicht schön. Aber den Herrn zu verachten, ich glaube, das geht noch eine Stufe weiter. Zu sagen: Gott, ist mir egal, was du machst. Ich glaube, davor sollten wir uns hüten. Ich denke, jemand verachtet nur den Herrn, wenn er nicht verstanden hat, was der Herr ist oder wer der Herr ist oder was der Herr alles getan hat. In letzter Zeit hat mich das immer wieder beschäftigt. Ich glaube, dass unser geistliches Leben sehr stark von dem Gottesbild abhängig ist. Ja? So wie unser Gottesbild ist, so wie wir Gott verstehen, so wie wir Gott erkennen, so ist unser geistliches Leben auch. Und wenn jemand sagt, ich will mit dem Herrn nichts zu tun haben, und wenn jemand die Gemeinde verlässt und wenn jemand sagt, ich will mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, mit Jesus, mit all dem religiösen Zeug, wie auch immer, ich will damit nichts zu tun haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass sein Gottesbild sehr, sehr klein ist, dass er von Gott nicht viel verstanden hat. Wenn du begreifst, wer Gott wirklich ist, dann wirst du dich an Gott festhalten. Dann wirst du sagen, das ist meine Rettung, da will ich daran festhalten, egal was ich gerade durchmache. Vielleicht ist es mal dran, mal unsere nichtchristlichen Familienmitglieder zu fragen, wie denkst du über Gott? Wie groß ist Gott für dich? Oder was sagst du, wie ist Gott für dich? Wie sieht er für dich aus? Ich glaube, wir werden feststellen, dass jemand, der Gott verachtet, ein sehr, sehr kleines Gottesbild hat. Und ich glaube, das hängt oft damit zusammen, wenn wir Gott verachten oder beziehungsweise wenn unser Gottesbild immer kleiner wird, dann wird sowas kommen, dass wir ihn verachten. Hier schreibt David, sie verachten dich. Ja, sie tun es, weil sie ihn nicht kennen. Sie haben keine Ahnung, wer Gott wirklich ist. Und wir lesen das in den nächsten Versen, wie sie ihn verachten. Und ich glaube, das ist nichts Angenehmes, weil wir wissen, dass Gott irgendwann mal gerecht urteilen wird. Und dieses Gericht wird nicht schön sein für die Leute, die ihn verachten. Vers 4, der Gottlose sagt, es gibt keinen Gott. Wir lesen, der Gottlose denkt hochnäsig, er wird nicht nachforschen, es ist kein Gott. sind alle seine Gedanken. Ich lese nochmal die Neue Genfer. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht. Da ist jemand, der sehr kurzsichtig denkt. Ja? Vielleicht hat sich Gott durch die Propheten schon seit längerem nicht mehr geäußert in der Zeit Davids. Und die sagen, da ist seit mehreren Jahren schon kein Prophet mehr aufgekommen. Keiner, der gesagt hat, das will Gott. Also Gott gibt's gar nicht mehr. Gott interessiert sich sowieso nicht mehr für das, was sie tun. Und sie sagen, es gibt keinen Gott. Es sind Menschen, die blind geworden sind. Wenn du sowas sagst oder wenn jemand sagt, es gibt keinen Gott, dann muss ich davon ausgehen, dass er entweder blind ist oder Wahrnehmungsstörungen hat oder was auch immer, einfach kurzsichtig. Wenn du anfängst zu sagen, es gibt keinen Gott, dann erklär mir mal, wie diese Welt funktioniert ohne Gott. Ich glaube, wir können Gott in so vielen Dingen sehen, wie gewaltig Gott ist und wie gewaltig er das alles in seiner Hand lenkt. Und diese Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Sie denken hochnäsig. Es ist so von wegen, wir stellen uns jetzt gerade über Gott, wir sind besser als Gott. Es gibt so eine Karikatur, wo zwei Professoren dem zu Gott so, ne, so ein Comic gemalt. Gott, wir können jetzt auch schon das erschaffen, was du schaffst. Wir können auch schon Menschen aus Erde machen. Und dann sagt Gott, okay, probiert es aus. Und dann fangen die an zu graben und dann sagt Gott, nee, ihr müsst schon eure eigene Erde nehmen. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Wie sollen wir etwas schaffen, was wir gar nicht haben oder was wir gar nicht schaffen können? Gott ist viel, viel größer. Und wir können nicht sagen, es gibt keinen Gott. Diese Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, sie werden ihn erleben. Und ich glaube, davon bin ich mir fest überzeugt, dass dieses Erleben nicht gerade angenehm sein wird für sie. Sie denken hochnäsig. Sie denken, Gott wird nicht nachforschen. Ihm ist es egal, was ich hier mache. Vers 7 finden wir eine weitere Eigenschaft des Gottlosen. Voll Fluch ist sein Mund, voll Hinterlist und Bedrückung. Unter seiner Zunge ist Mühsal und Unheil. Es sind Menschen, aus deren Mund nichts Gutes kommt. Voll Fluch ist ihr Mund. Voll Hinterlist und Bedrückung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so hinterlistige Leute kennengelernt habt oder mal in eurer Umgebung hattet. Ja, meistens in der Schule merkt man das irgendwie noch mehr. Ja, wenn einer so hinterlistig ist, ja. Du willst dich hinsetzen und der andere zieht dir den Stuhl weg, ne? Ah. Ja. Nächstes Mal guckst du, jo, der Stuhl steht, du hältst dich fest, setzt dich hin. Was sind Reißzwecken darunter? So hinterlistige. In jedem Ding, was sie machen, da ist immer so ein negativer Gedanke. Du weißt, wenn der gleich auf dich zukommt, entweder kriegst du einen gescheuert oder irgendwas passiert oder er stellt dir ein Beinchen, du hast immer Angst, du lebst in so einem Schrecken. Voll Hinterlist, genauso sind die Gottlosen, die David hier beschreibt. Die haben nur böse Gedanken in ihrem Kopf. Voll Fluch ist ihr Mund. Und unter ihrer Zunge, also unter ihrer Herrschaft, ist es nicht angenehm zu leben. Ja, wenn du so einen Chef hast, der immer nur dich reinreiten will, der dich immer nur fertig machen will, das ist nicht angenehm für ihn zu arbeiten. Weil du immer wieder unter dieser Angst lebst, immer wieder was falsch zu machen. Und wenn du mal was richtig machst, dann dreht er das so, dass es wieder falsch ist. Du kannst quasi nichts mehr richtig machen. Und genauso beschreibt David das hier. Es sind Menschen, da ist nichts Gutes bei. Die Gottlosen, die werden getrieben von diesen Gedanken. Es macht ihnen irgendwie Spaß, so zu leben, sowas weiterzugeben. Irgendwie, manchmal frage ich mich, wie kann das sein? Aber manchmal ist es wirklich so, dass dieser Hass und diese Schadenfreude deren Beweggründe sind. Ich weiß gar nicht, das ist doch voll anstrengend, so ein Leben zu führen. Immer wieder mit so einer negativen Art einfach alle nur fertig machen. Man will den anderen nur einem auswischen, man will sie bloßstellen. Vielleicht haben die ein Problem mit der Macht. Vielleicht wollen sie zeigen, was sie drauf haben. Vielleicht wollen sie zeigen, wer sie sind. Aber das ist sehr unangenehm, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Hinterlist, eine sehr traurige Eigenschaft. Ich wünsche mir, dass wir als Christen nicht geprägt sind von Hinterlist, dass Leute nicht vor uns Angst haben müssen, dass wir denen mal wieder einen Streich spielen, sondern dass wir Menschen sind, die andere uns gerne begegnen, dass sie auf uns zukommen und sagen, schön dich zu sehen, ja, und dass wir denen nicht einen Streich spielen oder eine auswischen oder wie auch immer. Weiter schreibt David über die Gottlosen, Vers 11, er spricht in seinem Herzen, Gott hat vergessen, hat verborgen sein Angesicht, ewig sieht er nicht. Ich weiß nicht, warum dieser Gottlose das so sagt. Gott hat vergessen. Vielleicht hat er Angst gehabt und redet sich das jetzt so gut. Na, Gott hat sowieso schon alles vergessen. Also jetzt kann ich sowieso machen, was ich will. Er hofft vielleicht darauf, dass Gott das vergisst. Aber eigentlich weiß er, dass es Gott nicht vergessen hat. Aber er redet sich das ein und sagt, Gott hat das sowieso schon vergessen und ich kann machen, was ich will. Er hat sein Angesicht verborgen, er ist nicht mehr da, er wird ewig nicht mehr sehen, beziehungsweise er wird ewig nicht mehr kommen. Und das ist für ihn wie ein Freifahrtschein, der sagt, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist wie wenn wir Kinder mal sturmfrei haben. Eltern sehen das nicht, Eltern werden auch länger nicht wieder zurückkommen, jetzt können wir so richtig machen, was wir wollen. Die Eltern sehen das nicht, die werden das sowieso vergessen, falls sie sehen oder was auch immer. Und man denkt, jetzt darf ich machen und tun lassen, was ich will, weil es wird sowieso vergessen. Das reden sich die Gottlosen ein und rechtfertigen somit ihr gottloses Verhalten, ihre Art zu leben und diesen Groll zu tun. In der Zeit im Alten Testament war das Volk Gottes sehr, sehr präsent. Und viele andere Völker wussten davon, dass dieses auserwählte Volk, dass ein großer Gott dahinter steht. Und sie hatten Angst gehabt vor diesem Volk. Nicht, dass das Volk besonders groß war oder viel, viel größer und stärker war als alle anderen. Es gab noch viele, viele andere Völker, die waren noch viel größer als sie, als das Volk Israel. Das Volk Israel, eine ganz große Zeit waren das Nomaden, die unterwegs waren, die noch nicht mal ein Land hatten. Wovor soll man da Angst haben? Ja, du kannst dir deine Burg aufbauen, du kannst Jericho aufbauen mit dicken Stadtmauern. Warum sollten wir Angst haben vor dem Volk Israel? Aber sie wussten, hinter diesem Volk, auch wenn es nur Nomaden sind, steht ein großer Gott und sie hatten Angst davor gehabt. Vielleicht hatten viele Menschen Angst davor gehabt und auch vielleicht schreibt David gerade diese Person, sie wollen sich das irgendwie klein machen. Sie wollen Gott irgendwie klein machen und sagen, Gott hat schon vergessen. Ja, wir brauchen jetzt keine Angst mehr zu haben. Aber insgeheim wussten sie ganz genau, was Gott alles getan hat und wussten, dass er groß und gewaltig ist. Aber jetzt, in der Zeit, wo David diesen Psalm schreibt, schien es irgendwie umgekehrt zu sein. David beschreibt sich hier als Unterdrückter, als Elender, als Schwacher. Und er sagt, die Gottlosen, die sind die Großen. Wir lesen Vers 5, erfolgreich sind alle seine Wege. Oder seine Wege sind alle Zeit erfolgreich. Hier schreibt David, ein König, und sagt, was der Gottlose tut, das wird ihm gelingen. Egal, was er tut, es gelingt ihm. Er hat immer nur Erfolg. Es geht ihm immer besser. Und er kann es nicht wahrhaben, dass David einen so großen und gewaltigen Gott hat, auf der anderen Seite, dass der Gottlose so viel Erfolg hat. Aber das ist ja, wie wir das auch wissen, dann nur ein kurzzeitiger Erfolg, nur ein diesseitiger Erfolg, also nur ein Erfolg, das man hier auf Erden genießen und sehen kann. Und so sagt der Gottlose, Gott hat vergessen. Und er rühmt sich und er ruht sich auf diesen Dingen aus. Und er freut sich auf die Zukunft, weil er weiß, das, was ich bisher schon alles geschafft habe, das wird mir nicht weggenommen werden. Aber dann kommt jetzt die andere Seite. Und hier lesen wir Vers 12, steh auf, Herr, Gott erhebe deine Hand, vergiss nicht den Elenden. Hier fordert David jetzt Gott heraus, sagt Gott, jetzt ist deine Zeit, steh auf, erhebe deine Hand, zeig, wer du wirklich bist, nimm deine Kraft mal in die Hand und zeig es denen. Vergiss nicht den Elenden. Eine Frage, was denkt ihr, wer ist hier der Elende? Wird immer wieder beschrieben, gottlose Elende. Wer ist der Elende? Ist das ein Christ oder kann er auch ungläubig sein? Also wer denkt, der Elende ist gläubig? Hand hoch. Ja, okay, die anderen sind schüchtern. Wer denkt, er ist ungläubig? Okay, nochmal, das waren zu wenige. Wer denkt, er ist gläubig? Der Elende. Okay. Wer denkt, er ist ungläubig? Okay. Vielleicht ist das auch nur David. Ja. Ist immer die Frage. Die Elenden. Ja. Sind, okay, sind das Mehrzahl. Aber sind das jetzt Gläubige oder Ungläubige? Du sagst gut möglich, dass es die Gläubigen sind. Ja. Also weil es hier im Gegensatz zu den Gesetzlosen sind es wahrscheinlich die Gläubigen. Ja. Ja, ich würde auch sagen, es sind die Gläubigen. Es müssen Gläubige sein. Natürlich müssen es Gläubige sein. Ja, wenn man auch den Psalm jetzt weiterliest, spricht er immer wieder davon, dass Gott den Armen aufhilft und dass er die Rettung ist. Aber ich denke, dass es hier auch Ungläubige sein können, dass sich Gott den Ungläubigen, den Ungerechten erbarmt. Das heißt nicht, dass sie gleich errettet sind und dass jeder, der arm ist, in den Himmel kommt, sondern dass Gott die Gerechtigkeit einfordert und sagt, ihr Gottlosen, ihr habt ungerecht geurteilt, vielleicht sogar gegen eure eigenen Leute. Und diese Armut der eigenen Leute werde ich jetzt zurecht oder wieder aufrecht, wieder in Ordnung bringen. Ich werde eure Ungerechtigkeit bestrafen. Ich werde vielleicht die Armen segnen. Vielleicht mit Erfolg, mit guter Ernte, mit Gesundheit. Vielleicht werde ich euch schlagen mit Krankheit. Ich denke, dass es hier vor allem die Gläubigen angesprochen sind. Aber ich denke auch, dass Gott sich auch der Elenden erbarmt, die nicht an ihn glauben, die ungerecht behandelt werden. Aber wenn man, also ich denke auf jeden Fall sind es die Gläubigen, aber man darf das hier, also ich würde jetzt nicht so ganz pauschal und absolut sagen, dass es nur die Gläubigen sind. Das würde ja heißen, dass alle Gläubigen immer nur die Elenden sind und das sind wir auf jeden Fall nicht. Ja, uns geht's gut und auch damals ging es vielen Gläubigen auch sehr, sehr gut. Wenn wir auch die Sprüche lesen, wie der Sprücheschreiber oft die Reichen ermahnt, ja, dass sie das nicht mit Gott vertauschen sollen und dass sie ihr Reichtum nicht aufs Spiel setzen sollen. Aber ich denke, hier in dieser Situation bezeichnet sich David als Elender, als einer, der ungerecht behandelt wurde oder ungerecht behandelt wurde und sagt, hilf mir, ich bin ein Elender. Ich lese 17. Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, Herr, du festigst ihr Herz, lässt aufmerken dein Ohr. Elenden, ja. Ich lese mal Vers 12 aus der Neuen Genfer. Steh auf, Herr, Gott erhebe deine mächtige Hand. Vergiss die nicht, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Also das können quasi auch Gottlose sein, also Nichtgläubige, sage ich jetzt mal so, die auch ungerecht behandelt werden. Aber wir lesen dann nochmal Vers 17. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen, Herr. Aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Hier beschreibt David gerade dieses, das Leid, das Gott dann wieder in Freude oder in Zuversicht umwandelt. Okay, wir lesen Vers 14. Du hast gesehen, denn du schaust aufs Mühsal und auf Gramm, und um es in deine Hand zu nehmen. Dir überlassen es die Arme, der Vaterlose, du bist ja Helfer. Ich lese das auch nochmal aus dem Neuen Genfer, Vers 14. Du hast doch alles genau gesehen. Du achtest doch darauf, ob jemand Not leidet oder Kummer hat. Du nimmst das Schicksal dieser Menschen in deine Hand. Die Armen und die Verwaisten dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen, denn du bist ja ihr Helfer. Hier wird Gott als Gegenteil oder als das Gegenteil von denen beschrieben, die David hier in den ersten Versen beschreibt. Als Hinterlistige beschreibt Gott die Gottlosen, beschreibt David die Gottlosen, als Menschen, die nur Böses vor Augen haben. Und jetzt beschreibt er Gott, du bist jemand, der das sieht, wie es den Ungerechten geht, der ganz genau weiß, was sie gerade durchmachen. Und du wirst dich um ihn kümmern, du wirst dich um sie kümmern, denn du bist ja ihr Helfer. Gott ist direkt an unserer Seite und sieht es. Gott sieht ganz genau, was jeder Einzelne durchmacht. Ob du ungerecht behandelt wirst, ob Leute um dich herum sind, die mit Hinterlist dich irgendwie fertig machen wollen. Gott sieht alles. Hier steht nicht, dass Gott die Situation ändert, sondern dass Gott es sieht und dass man bei Gott Zuflucht finden kann. Und also ich finde es hier in der Neuen Genfer sehr gut beschrieben. Die Armen und Verwaisten dürfen ihre Anliegen anvertrauen. Sie dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen. Gott ist jemand, zu dem darf man gehen mit jeder Sache, die man hat. Und ihm darf man das anvertrauen. Zu ihm darf man sagen, damit komme ich nicht gerade klar. Mit diesem Mensch komme ich vielleicht nicht gerade klar. Mit dieser Situation komme ich gerade nicht zurecht. Denn du bist ja der Helfer. Du bist der Retter in mehreren Hinsichten. Nicht nur der Situation, sondern auch des Heils, dass in Gott wirklich die Rettung ist. Etwas Gewaltiges. Ja? Wir können nicht nur zu Gott laufen und sagen, wie es uns geht, sondern wir können zu Gott laufen und sagen, wie es uns geht und Rettung erfahren. Besserung erfahren. Gott wird uns helfen in unserer Not, in unserer Situation. Und ich glaube, das ist sehr gewaltig. Das ist etwas, was viele andere nicht machen können. Zu ihm zu gehen, ist Gott alles anvertrauen. Wenn wir klein von Gott denken, wenn wir nicht wissen oder wenn wir nicht denken, dass Gott das schaffen wird, dann werden wir auch nicht zu ihm hinlaufen. Wenn unser Gottesbild klein ist, dann werden wir auch nicht Zuflucht bei ihm suchen. Aber wenn wir wissen, Gott ist Helfer, dann kann ich zu ihm laufen. Egal, was ich gerade durchmache, egal, was ich gerade tue, Gott wird helfen. Und das ist eine Ermutigung. Und das ist auch eine Ermutigung für David. In seiner Situation, du bist Helfer. Du wirst retten. Und er fordert Gott weiter heraus und sagt in Vers 15, zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen. Ahne seine Gottlosigkeit, dass du sie nicht mehr findest. Und sagt, Gott, zerbrich den Arm des Gottlosen, von dem, der Böses denkt. Der Arm steht hier für Macht oder für Autorität. Und sagt, mach die kaputt, diese Kraft, die der Gottlose hat, diesen Erfolg, den der Gottlose hat. Und sagt, vernichte diese Gottlosigkeit. Räum sie aus dem Weg. Räum sie so weit aus dem Weg, dass sie nicht mehr zu finden sind. Lesen wir im zweiten Teil des Verses, Vers 15. Und dann Vers 16. Der Herr ist König, immer und ewig. Verschwunden sind die Nationen oder die Ungläubigen aus seinem Land. Ein Lobpreis an Gott. Sagt, Gott, du kannst die hinwegtun und dann bist du König in deinem Land für immer und ewig. Und es wird eine Herrschaft geben, wo du regierst und wo der Gottlose nicht mehr da ist. Gott wird die Macht der Gottlosen einmal zerbrechen. Er wird alles kaputt machen, was die Gottlosen aufgebaut haben. Er wird ihre Sicherheit, ihre Hochnäsigkeit, wird er zerschmettern. Aber Gott macht es nicht immer sofort. Ja? Wir leben immer noch in der Welt, wir leben noch immer inmitten dieser Not, inmitten dieser Last. Aber Gott wird es einmal tun. Gott hat uns hier auf der Erde kein leichtes und einfaches Leben verheißen. Aber er hat uns verheißen, da zu sein. Er hat uns gesagt, ich bin da, ich bin euer Helfer. Zu mir könnt ihr immer kommen. Ich glaube, wenn Gott alle Not aus unserem Leben wegschaffen würde, wenn es uns nur noch gut gehen würde, ich weiß nicht, ob wir dann so Gott anbeten könnten, ob wir Gott so nachfolgen könnten, wie wir es jetzt vielleicht tun. Wir würden es vielleicht tun, aber dann aus einer ganz anderen Motivation. Ja, wenn du weißt, okay, wenn ich Christ werde, wenn ich Gott nachfolge, dann werde ich reich, dann werde ich gesund und dann werde ich erfolgreich. Also was ist die Motivation, Christ zu werden? Ich glaube nicht, dass wir dann Gott anbeten für sein Wesen, sondern wir wollen reich, erfolgreich und gesund sein. Deswegen, ich glaube, die Not, die in unserem Leben da ist und die Not, die bei jedem irgendwie da ist, die ist auch ein Stück notwendig, um Gott anzubeten, um Gott wirklich zu vertrauen, um das auch zu lernen, Gott zu vertrauen. Ja, und vor allem durch Krisen können wir es lernen, Gott noch mehr zu vertrauen. Vers 16 habe ich schon gelesen, der Herr ist König für immer und ewig. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es weiter, eins werden alle Völker, die ihn missachten, aus seinem Land verschwunden sein. Hier ist eine Anspielung, gerade die Juden, die hoffen ja auf ihr glorreiches Land, wo keine Ungläubigen mehr da sind, wo nur noch die Gläubigen, nur noch die an Gott glauben. Also einige sagen, es ist hier eine Anspielung an das tausendjährige Friedensreich, wo alle Nationen, wo alle Ungläubigen weg sein werden und wo Gott, wo Gott da sein wird und wo die nicht mehr Angst haben zu brauchen vor irgendetwas. Die Unterdrücker werden nicht mehr da sein. Es wird ein Zeitpunkt sein, da wird man keinen Gottlosen mehr finden. Und sie freuen sich darauf. Ich glaube, wir können uns auch darauf freuen. Ob es jetzt das tausendjährige Reich ist oder die Herrlichkeit beim Herrn. Es wird ein Zeitpunkt geben, wo es keinen Gottlosen mehr geben wird in unserer Nähe, wenn wir bei Gott sind. Und dann Vers 17. Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, Herr. Du festigst ihr Herz, lässt aufmerken dein Ohr. Hier beschreibt David nochmal, du festigst ihr Herz. Die Situation hat sich noch nicht geändert. Die Anklage, die David hier an Gott stellt, warum, Herr, verbirgst du dich? Warum ist der Gottlose so erfolgreich? Die ist wahrscheinlich immer noch da. Aber jetzt weiß David, die, die Gott suchen, die sanftmütig, die Gott mit Sanftmut suchen, deren Herz wird Gott stärken. Und da können wir wieder neu aufleben. Und egal in welcher Situation wir sind, wir dürfen wissen, Gott will unser Herz stärken. Er will nicht unbedingt deine Situation verändern. Er will dein Herz verändern. Und das ist, worum es geht. Gott gibt uns Kraft und festigt unser Herz. Ich glaube, das ist etwas viel Besseres, als manchmal unsere Situation zu verändern. Ja? Gott zu vertrauen, in Gott die Zuflucht zu finden und zu wissen, der Herr wird mich tragen. Das ist, glaube ich, etwas viel, viel Schöneres, als in Zufriedenheit oder in Luxus zu leben und nicht mehr an Gott zu denken. Und dann Vers 18, ich lese nochmal Vers 18, um Recht zu schaffen der Weisen und dem Unterdrückten, dass künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschreckt. Wir brauchen dann keine Angst mehr zu haben. Es wird keine Angst mehr geben. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor dem Klassenkameraden, der uns immer wieder eine auswischt oder vor dem Arbeitskollegen, der uns immer wieder irgendwo reinreitet. Bei Gott können wir Sicherheit finden. Bei Gott können wir alle unsere Sorgen abgeben und bei Gott dürfen wir wissen, er wird uns festigen, er wird uns Kraft geben in unserer Situation, in dem, was wir gerade durchmachen. Und eins werden wir bei ihm sein und dann brauchen wir überhaupt gar keine Angst mehr zu haben, auch nicht vor der Situation, in der wir vielleicht heute leben. Wenn wir bei ihm sind, dann gibt es kein Leid mehr, dann gibt es keine Angst mehr. Und darauf hofft David und er beschreibt es hier. Ich freue mich schon irgendwann mal darauf, bei dem Herrn zu sein und keine Angst mehr zu haben. Kein Mensch wird auf der Erde mehr zusammenschrecken. Es wird keine Angst mehr geben. Lass uns darauf auch hoffen. Lass uns darauf freuen. Lass uns aber auch immer wieder in unserer Situation dem Herrn vertrauen, alles dem Herrn abgeben und immer wieder Zuflucht bei ihm suchen. Auch wenn wir denken, der Herr ist weit weg, auch wenn gerade unsere Situation vielleicht so ausweglos scheint, der Herr ist da, er ist dein Helfer. Und das können wir in diesem Psalm lesen, damit will ich euch ermutigen, der Herr ist Helfer, vertraue dich ihm an und du wirst Festigung, du wirst Kraft erleben von ihm. Amen.